Ja, ich freue mich auch, dass ich mal wieder hier sein kann. Alle Jahre wieder zum Jahresbeginn werde ich hier eingeladen zum Nachmittag mit der Bibel. Das hat jetzt schon eine längere Tradition, um einfach am neuen Jahr uns in die Jahreslosung einzuführen oder uns von der Jahreslosung her ein paar Gedanken mitzugeben. Ihr kennt sie alle, sie hängt ja schon im Raum und ich habe sie auch hier nochmal auf der Folie mitgebracht. Diese Verheißung am Ende der Heiligen Schrift, Offenbarung 21, siehe, ich mache alles neu. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht mit dieser Jahreslosung. Wir kennen das ja zur Genüge aus der Politik und aus dem gesellschaftlichen Leben. Da kommen neue Leute und sagen, ich mache alles neu. Jetzt fängt ja wieder der Wahlkampf an hier für Baden-Württemberg. Und dann treten die Politiker auf und versprechen, ich mache alles neu. Und dann, das kennen wir alle auch, kaum sind sie gewählt, kaum sind sie in einer verantwortlichen Position in Staat, Gesellschaft, Wirtschaft, für die innere und äußere Sicherheit verantwortlich, dann ist alles, was versprochen wurde, Makulatur. Und so ist ja letztes Jahr die jetzige Regierung in den Wahlkampf gezogen. Wir machen alles neu. Und ich denke noch, ich war oben in Meschstetten bei einer Wahlkampfveranstaltung, da war der Thorsten Frey da, der jetzt Kanzleramtsminister ist. Und er hat damals so laut getönt, also weniger Staatsschulden, keine weiteren Staatsschulden, mehr Eigenverantwortung für den einzelnen Bürger, mehr Freiheit für die Bürger. Und das war sehr einprägsam, was er da gesagt hat. Und einen Tag, wir können uns alle noch daran erinnern, nach der Wahl, alles Makulatur. Und wir kennen das ja auch aus der längeren Geschichte. Wenn man so die letzten 100 Jahre anguckt oder 150 Jahre, da sind Lenin, Stalin, Mao, Hitler angetreten, wollte mit dem Sozialismus bzw. mit dem Nationalsozialismus das Paradies auf Erden schaffen, alles neu machen. Und was ist daraus geworden? Anstelle, dass alles neu wurde, kam es zum Krieg, zu den Kriegen, zum Völkermord, Totschlag, Millionen Tote, unsägliche oder unglaubliche Zerstörung. Und das Neue, das sie machen wollten, war noch schlimmer als das Alte. Und dann kennen wir es ja natürlich auch aus unserem ganz persönlichen Bereich. Jetzt trete ich eine neue Arbeitsstelle an, da mache ich alles neu. Oder nachdem ich mich von meinem Mann oder von meiner Frau getrennt habe, mit dem neuen Partner oder mit der neuen Partnerin, da mache ich alles neu. Und dann ist man eine Zeit lang unterwegs miteinander und schon wieder merkt man, naja, ich bin jetzt wieder in meinem alten Fahrwasser drin und jetzt haben wir gerade so den Jahreswechsel hinter uns. Vielleicht hat sich auch der eine oder andere sich das so vorgenommen, im neuen Jahr, da mache ich alles neu. Und dann, jetzt ist eine Woche rum, was ist aus dem geworden, was ich mir vielleicht fürs neue Jahr vorgenommen habe. Ich mache alles neu und ich denke, vielleicht durch die Erfahrung, die wir alle schon im Leben so miteinander gesammelt haben, jeder für sich und mit sich selber und auch mit der, wie gesagt, Politik und Wirtschaft, da kann ich schon verstehen, dass bei diesem Satz der ein oder andere schon ein bisschen misstrauisch ist. Kann man das so sagen? Alles neu. Und deshalb, also ein Zeitgenosse hat es vor kurzem noch gesagt, also ich bin da schon ein bisschen misstrauisch und deshalb müssen wir drüber nachdenken, wer spricht denn da? Wer spricht denn da? Wer sagt denn das? Ich mache alles neu. Und wir halten das fest, hier spricht kein Mensch. Hier spricht kein Politiker, kein Wirtschaftsexperte, kein Mensch aus dem öffentlichen Leben, der etwas neu machen will, sondern hier spricht Gott. Ich mache alles neu. Und der Zusammenhang in Offenbarung 21, ich möchte ihn noch lesen, ich habe ihn da auch als Text mitgebracht. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Johannes hat da so eine Vision. Kann man sich gar nicht vorstellen. Anderen Himmel, neue Erde, neuen Himmel. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, also Gott, der sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Also mir ist hier wichtig, hier spricht kein Weltverbesserer, der sich so jetzt vorne hinstellt und sagt: Also ich, alle mir nach, ich mache alles neu. Hier spricht Gott. Und Paulus sagt von Gott im Römerbrief: der ruft das, was nicht ist, dass es sei. In göttlicher Vollmacht spricht er ins Nichts hinein und ruft aus dem Nichts das Leben hervor. Können wir auf den ersten Seiten der Bibel lesen, das erste Wort am Anfang der Schöpfung spricht Gott: Es werde Licht und es ward Licht. Und so schafft Gott die Welt aus dem Nichts. Hier spricht der Gott, der einen Neuanfang, eine neue Schöpfung im Mutterleib der Maria begonnen hat und Mensch geworden ist. Er hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria, so sagen wir es im nizänischen Glaubensbekenntnis. Und das haben wir jetzt gerade auch an Weihnachten und vorgestern beim sogenannten Erscheinungsfest gefeiert, dass Gott Mensch geworden ist, dass er Fleisch angenommen hat, dass er sich eines Menschen bemächtigt hat und durch einen Menschen Mensch geworden ist. Hier spricht der Gott, der immer einen Neuanfang mit einem Menschen macht im Leben eines Menschen. Wenn man so die Bibel durchliest und die einzelnen Biografien sich mal ins Bewusstsein ruft: Abraham, er ist 75 Jahre alt, zeugungsunfähig, und Gott sagt zu ihm: Ich mache dich zu einem großen Volk. Und dann guckt er an sich runter und er guckt seine Frau an und ist unglaublich. Ich mache alles neu, Abraham, mit dir. Und das macht er nicht gleich, sondern er lässt den Abraham dann noch ein paar Jahre warten, bis sich diese Verheißung erfüllt. Oder Mose, er hat auf ganzer Linie versagt, er wollte die Israeliten in Ägypten befreien und hat eben selbst die Sache in die Hand genommen. Ich mache alles neu, hat er gesagt, und hat dann Ägypter erschlagen, musste fliehen und hängt dann 40 Jahre lang in der Wüste rum. Und dann auf ganzer Linie versagt auf der einen Seite und jetzt beruft ihn Gott völlig neu. Du sollst mein Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft befreien. Oder David, ein unbedeutender Hirtenjunge, der Achte, hat also 7 Brüder vor sich. Die Jüngsten, die werden ja nie beachtet in so großen Familien. Und jetzt erlebt dieser David, Gott spricht mich an. Gott beruft mich. Ich, der ich nichts bin, der beruft mich. Und durch den Ruf Gottes, durch das Wort Gottes, wird David zum größten König in Israel. Man könnte jetzt die Geschichten oder die Beispiele da lange fortsetzen. Gott spricht. Ich mache alles neu. Er macht einen Neuanfang. Und wir kommen ja von Weihnachten her. Mit Jesus Christus hat Gott einen Neuanfang mit dieser Welt und auch mit der Menschheit gemacht. Er wurde Mensch, damit der Mensch seine eigentliche Berufung entdeckt, wozu ein Mensch berufen und bestimmt ist. Der Mensch ist ja nicht nur dazu berufen und bestimmt, ein paar Jahre über diese Erde zu krapseln und dann irgendwann zu sterben, sondern der Mensch ist ja als Ebenbild Gottes berufen und bestimmt worden. Und da soll der Mensch auch hinkommen. Ich will was Neues aus dir machen. So kommt Gott in Jesus in diese Welt und zeigt der Menschheit, dass es noch eine ganz andere, noch eine viel größere Perspektive gibt. Wer das Neue Testament kennt, dann kommt dieser Jesus von Nazareth zu Petrus, zu Andreas, zu Jakobus, zu Johannes. Die sind bei ihrer alltäglichen Arbeit an den Fischerbooten. Und dann spricht er sie an. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und unter diesem Wort hören sie ihre Berufung und hören sie ihre Bestimmung. Und dann kommt Jesus bei einem Levi oder bei einem Zachäus vorbei, reiche Zöllner. Da hat es an nichts gefehlt. Und dann ruft er sie, folget mir nach. Die gucken ihren Reichtum an und Jesus sagt, guckt ihn an, das könnt ihr uns angucken. Aber wenn er mir nachfolgt, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber ich kann euch keinen Komfort bieten. Kann ich euch nicht bieten. Aber sie merken, dieser Jesus, der öffnet uns eine Perspektive, die haben wir in unserem ganzen Reichtum nicht. Oder Saulus auf dem Weg nach Damaskus, da tritt ihm dieser Jesus in den Weg, blendet ihn, es haut ihn um und er fragt ganz bewegt, Herr, wer bist du? Und dann offenbart sich ihm Jesus, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dem Saulus öffnet sich eine völlig neue Perspektive. Hatte ich so bisher nicht in meinem Leben. Der war ja wirklich ein angesehener Mann, ein jüdischer Zadik, also einer, ein Gerechter, einer, der so jemand, den man gern als Sohn oder als Schwiegersohn hat und also wirklich so ein Vorzeigemann. Und jetzt begegnet er Jesus und ihm öffnet sich nochmal eine völlig neue Perspektive. Seit meinem Ruhestand haben wir uns ja der Kirchengemeinde in Winterlingen angeschlossen. Und wer schon mal dort war in der Kirche, der weiß, da hinten am Altarraum, da ist an der Wand mit großen Buchstaben der Vers aus dem Propheten Jesaja angeschrieben, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und vor einiger Zeit sagte mir eine Frau, also ich komme immer hierher zum Gottesdienst schon eine halbe Stunde vorher, sage ich, warum, sitze dann hier in der kalten Kirche, sie guckt dann immer diesen Vers an und sagt, ich nehme dieses Wort für mich ganz persönlich. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir, egal was in deinem Leben bisher alles vorgefallen ist, was in deinem Leben gelaufen ist, wo viele sagen, mit dir hat es keinen Wert. Und so erlebt sie, ich mache alles neu. Also dort, wo die Geschichte eines Menschen oder auch der Menschheit geschrieben zu sein scheint, da spricht Gott sein vollmächtiges Wort, ich mache alles neu. Und so geht es bis heute. So geht es bis heute, wo Menschen sich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes treffen, wo Menschen sich unter dem Wort Gottes treffen, da spricht Gott zu ihnen mit diesem Verheißungswort, ich mache alles neu. Du bist nicht auf das, was dich jetzt beschwert und bewegt, auf das bist du nicht festgelegt. Wir waren am Sonntagmittag noch bei einem Paar zum Kaffeetrinken eingeladen und kamen eben auch so ins Gespräch, wie die zum Glauben gekommen sind. Und da hat der Mann einen interessanten Satz gesagt. Er sagt, wo wäre ich heute, wenn Gott mich nicht angesprochen hätte? Wo wäre ich heute, wenn Gott mich nicht angesprochen hätte? Und er hat ein bisschen erzählt, was so sein Werdegang war und wie er dann erlebt hat, da spricht Gott hinein und er reißt mich heraus aus meinem Denken und meinem Drehen um mich selbst und öffnet mir eine neue Perspektive. Und darum noch eine zweite Frage. Was spricht Gott? Siehe, ich mache. Und da möchte ich nochmal einen Schwerpunkt drauflegen. Ich mache alles neu. Also nicht du. Nicht du machst es. Gott sagt, ich bin Gott und du bist Mensch. Ich bin Schöpfer und du bist Geschöpf. Nicht du machst alles neu. Egal welchen Rang und welchen Namen und welche Macht du in der Politik oder auch in der Gesellschaft hast. Nicht du machst alles neu. Ich mache alles neu. Ich bin der Herr, dein Gott. Und da schließt sich jetzt der Kreis. Diesen Gott sollst du lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ich mache alles neu. Ich habe dich erwählt, sagt Gott zu Abraham. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, sagt Gott durch den Propheten Jesaja. Und dann geht dort weiter, ich helfe dir, ich stärke dich. Ich führe dich an dem Platz, wo du hingehörst. Und wenn Gott spricht, dann ist das kein leeres Wort, sondern sein Wort ist voller Geist und voller Leben. Und was er spricht, das geschieht. Und so ist auch das Wort Jesu kein leeres Wort. Er, der Mensch gewordene Gott, sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt übersetzt, ich stille deinen Lebenshunger. Und Lebenshunger hat jeder Mensch. Ich bin das Brot des Lebens. Ich stille deinen Lebenshunger. Ich bin das Wasser des Lebens. Ich stille deinen Lebensdurst. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Das heißt, ich bringe dich durch das Labyrinth des Lebens hindurch. Das Leben ist ja wirklich wie so ein Labyrinth. Man meint vielleicht, da vorne ist das Ziel und dann muss man plötzlich nochmal die Schleife drehen und den Umweg machen und, und. Ich bin der Weg, der dich durchs Labyrinth des Lebens bringt. Ich bin die Wahrheit, Das heißt, ich öffne dir die Augen für das, was wirklich zählt. Weil Meinungen kriegen wir unwahrscheinlich viele vermittelt. Je nachdem, welchen Fernsehsender wir angucken, da kriegen wir entsprechende Meinungen vermittelt. Jetzt sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. Und prüfe alles an dem, was ich dir sage, was so an anderen Meinungen an dich herankommt. Ich öffne dir die Augen für das, was wirklich zählt. Und dann noch diese Aussage, ich bin das Leben. Das heißt, ich gebe dir Lebensqualität und Lebenssinn. Das war eine Frage, die ist mir schon so oft in meiner Dienstzeit begegnet, dass Menschen gefragt haben, was gibt meinem Leben Sinn? Manche haben eine steile Karriere gemacht, viel Geld verdient, ein paar Autos vor dem Haus stehen. Und trotzdem kommt plötzlich diese Frage, was gibt meinem Leben, meinem Dasein Sinn? Soll ich nochmal ein Auto kaufen? Oder nochmal ein dritter und vierter Fernseher? Oder nochmal ein Haus bauen? Oder wie auch immer. Jesus sagt, ich bin das Leben. Und er sagt, ich bin die Auferstehung. Ich übersetze es gern so. Er sagt, ich habe eine Antwort auf deine Todesfrage. Und die Frage, die ist ja bei jedem Menschen im Raum. Ich denke nur an den Männervesper in Winterlingen, da war der Konstantin Mascher von der OJC als Referent da. Und er hatte dann so ein Papiermaßband, 80 cm, und hat er dann verteilt und sagte, ja, das ist so die durchschnittliche Lebenserwartung von uns Männern, 80 Jahre, jeder Zentimeter steht für ein Jahr. Und dann war die Aufgabe, reiß mal das Maßband an der Stelle ab, wie alt ihr seid. Das war sehr eindrücklich, also für mich und auch für alle anderen, die haben hinterher noch lange drüber geredet. Jetzt reißt du da plötzlich ab und hast noch so einen Stummel in der Hand, bis 80. Und da ist die Todesfrage, die steht dann im Raum. Und wenn die beantwortet ist, dann sind auch die Lebensfragen beantwortet. Dann gibt es für die Lebensfragen, die jeder von uns jetzt auch so mit sich trägt, auch eine Antwort. Und so geht Jesus durch die Gegend mit seinen Jüngern und sagt, ich bin, ich mache alles neu. Und dann ist er mit seinen Jüngern im Boot unterwegs und es kommt ein Seesturm auf und Jesus spricht zum Sturm und zu den Wellen, schweigt und verstummt. Und da legen sich Sturm und Wellen. Und da spricht Jesus, öffne dich und da gehen Blinden die Augen und Tauben die Ohren auf. Sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn. Es geht ihnen durchs Herz. Und da spricht Jesus, stehe auf. Und da steht der junge Mann von der Totenbahre auf, den sie gerade zum Friedhof tragen wollen und der beerdigt werden soll. Da steht die Jairus-Tochter von ihrem Totenbett auf und der Lazarus aus dem Grab. Jesus Christus spricht, ich mache. Und wo er spricht, da geschieht es. Und deshalb, es kommt nicht nur darauf an, was einer sagt, sondern auch, wer es sagt. Es kommt nicht nur darauf an, was einer sagt, sondern auch, wer es sagt. Und wenn Gott spricht, der dreieinige Gott spricht, dann geschieht es. Dann wird alles neu. Dann wandelt sich Wasser in Wein, Wein in Blut, Brot in seinen Leib und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, spricht er zu uns, mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen. du bekommst Anteil von mir. Du wirst ein Teil von mir und ich werde ein Teil von dir. Und darum noch, wie wirkt sich das aus, wenn er spricht? Die Frage ist natürlich, wie kann ich das heute noch so erleben? Und ich frage jetzt einfach mal, wer kennt den Namen Kaspar Friedrich Nachtenhöfer? Niemand bekannt. Okay, Kaspar Friedrich Nachtenhöfer, der hat es auch so erlebt. Siehe, ich mache alles neu. Ich habe bei Hans-Peter Wolfsberger seine Lebensgeschichte gefunden und die hat mich unwahrscheinlich fasziniert. Nachtenhöfer, er war Kriegskind, 1624, also zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, in Halle geboren. Und er hat in seiner ganzen Jugendzeit kein Wort so oft gehört wie das Wort Krieg. Als dann endlich in Münster und Osnabrück der Frieden geschlossen wurde, da war das Land innerlich und äußerlich zerstört. Und da gibt es im Fränkischen ein kleines Dorf Meder. Dort ist er als junger Pfarrer eingezogen und hat natürlich gewusst, die Menschen hier im Dorf, die nehmen die Dinge, was sie essen können, was sie trinken können, wie sie ein Dach über dem Kopf bekommen, viel wichtiger als kirchliche Fragen. Aber er hat seine Arbeit begonnen mit und hat zum Glauben, zur Hoffnung und zur Liebe untereinander eingeladen. Und dann war er glücklich und froh, dass er eine liebe Frau gefunden hat, die ihm half. Und mit dem Rückhalt seiner Frau und den beiden Kindern hat sich sein Einsatz dort im Dorf noch vermehrt. Und die Dörfler, die liebten ihn. Und da, ich zitiere jetzt, da musste er unversehens an eine Totenbahre treten. Bei der Geburt des dritten Kindes war seine Frau jäh verstorben und das Neugeborene mit ihr. Und so stand Nachtenhöfer auf einmal wieder allein im Pfarrhaus. Bei sich die beiden Kleinen mit fragenden und entsetzten Augen ob dem Unfasslichen. Und dann ist natürlich die Frage, wie soll nun alles werden? Und tapfer hat sich die kleine Familie ins Unabänderliche versucht zu schicken. Und der junge Pfarrer wusste auch, welches Vorbild seine Gemeinde von ihm erwartete, gerade jetzt auch im Leid. Und die Frage war, wie soll das weitergehen? Er wollte nicht mehr heiraten, obwohl er erst 35 Jahre alt war. Aber seine Gemeindeglieder haben anders gedacht. Das Haus und die Landwirtschaft, die kleinen Kinder, also damals hatten die Pfarrer alle noch eine kleine Landwirtschaft, die Gemeinde, das braucht eine Frau an seiner Seite. Und so besorgten sie ihm eine Frau. Und sie war ein Geschenk für ihn, 7 Jahre lang. Dann stand er wieder am offenen Grab. Auch Maria Elisabeth war verstorben. Er beerdigte sie. Er sprach von Gottes Güte in allem und dann konnte er nicht mehr. Hände, die sich ihm anteilnehmend entgegengestreckt haben, hat er abgewiesen. Er hat sich in seinem Arbeitszimmer eingeschlossen und verschlossen wurde auch sein Wesen mehr und mehr. Er zweifelte nicht an Gott. Das nicht, aber er zweifelte an Gottes Liebe. Und das lähmte ihn zutiefst und in allem, was er tat. Und dann ging es wieder auf Weihnachten zu. Und mit Stöhnen dachte Nachtenhöfer an die Predigt, die er am Heiligen Abend zu halten hatte, mit dem Text: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Und da ist es geschehen. In der Nacht vor Heiligabend des Jahres 1684, was kein Mensch erklären kann, was niemand machen kann, was nur die wissen, denen es ähnlich ergangen ist. In dieser Nacht machte das alte Bibelwort aus einem Menschen einen Ergriffenen. Und was es heißt, dass Gott diese böse Welt so liebte, das leuchtete ihm auf einmal völlig neu ein. Und das beweisstückte dazu so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und in der Christnacht, da spürten dann die Dörfler, dass mit ihrem Pfarrer etwas geschehen war. Eine Glut brannte in ihm, die hatte er nicht selbst angezündet. Das war plötzlich ein ganz anderes Licht, das da leuchtete. Und das hatte mit dem liebenden, mit dem menschenliebenden Gott zu tun. Und so ist in jener Weihnachtszeit das einzige Lied, das wir von Nachtenhöfer im Gesangbuch haben, entstanden. Und das heißt, dies ist die Nacht, da mir erschienen. Singen wir nachher noch. Nachtenhöfer hat es erlebt, siehe, ich mache alles neu. Von diesem Wort wurde er ergriffen. Johannes sagt am Anfang seines Evangeliums, wir sahen seine Herrlichkeit. Simeon hat ein Leben lang auf den Messias gewartet und hat eine Verheißung von Gott bekommen, und du wirst den Messias sehen. Und dann geht er in den Tempel, sieht das Jesuskind und ruft begeistert aus, Herr, jetzt kann ich in Frieden fahren. Mit anderen Worten, jetzt kann ich getrost sterben. Jetzt ist alles okay. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Jetzt darf Johannes diesen Blick in die neue Welt Gottes tun. Und nochmal der Text. Ich lese ihn nochmal vor. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss.